Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Der weiße Hai von Steven Spielberg. Das ist wirklich einer der Horrorklassiker überhaupt. Ein Hai terrorisiert einen eigentlich friedlichen Strand und frisst einen Badegast nach dem anderen, soweit der Plot. Es soll ja Menschen geben, die wegen dieses Films bis heute echte Probleme haben, in Seen oder im Meer baden zu gehen. Und jetzt gibt's ein Computerspiel, das genau diese Grundidee zum Thema hat. In Man Eater dreht sich alles um gefährlichen, menschenfressenden Hai. Deutschlandfunk Nova Games-Experte Thomas Ruscher hat's gespielt. Ist Man Eater jetzt quasi das Game nach der weiße Hai, das jetzt alle Spielerinnen und Spieler panische Angst macht vor tiefen Gewässern? Also ist das tatsächlich jetzt ein Horror-Game?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also im Kino war der weiße Hai ja nie wirklich zu sehen, nur in so ein paar wenigen Szenen. Und das hat den Film ja auch so gruselig gemacht, dass diese Bedrohung irgendwie unsichtbar war. Im Computerspiel Man Eater aber gibt es keine einzige Sekunde, in der der Hai nicht zu sehen ist. Der ist immer da. Der Clou ist nämlich, man ist nicht der Jäger, sondern man ist selbst der Hai. Man ist selbst der Man Eater, der menschenfressende Killerhai.
Dann ist das, ich weiß nicht, eine Art Tiersimulation?
Ja, irgendwie schon. Also die meiste Zeit sieht man den Hai von hinten, steuert ihn durch Flüsse, Ozeane, Badeseen und so weiter. Das ist auch alles sehr hübsch anzuschauen, sehr malerisch. Es ist echt ein hübsches Spiel. Dabei frisst man Fische, Schildkröten, auch mal einen Alligator, was einem so vor die Schnauze kommt.
Ja, und Menschen, sonst wird das Ding ja nicht Maneater heißen, oder?
Ja, klar. Also es geht auch gleich in der Prolog-Mission los, da wo man die Steuerung und sowas beigebracht bekommt. Da spielt man einen riesigen, fetten Hai, der einen Strand aufmischt. Und da reicht allein das Auftauchen von dieser Haifischflosse dafür, dass alle Leute in Panik geraten.
Ja, da sind wir wieder beim weißen Hai, ne?
Genau. Und das ist nur der Vorgeschmack auf das, was alles noch kommt im Spiel. Das eigentliche Spiel, das fängt viel, viel harmloser an. Es geht nämlich darum, den Hai von klein auf an zu spielen. Also es geht los als kleiner Babyhai.
Oh.
Ja, der kann nur kleine Tiere fressen, so ein paar Fische und so weiter. Aber je mehr er frisst, umso größer wird er. Er wächst, er wird zum Teenager. Und dann frisst er schließlich auch Menschen. Und irgendwann sind es so viele Menschen, dass ich die ganz schnell überhaupt nicht mehr zählen konnte, wie viele ich da eigentlich gerade verputzt habe. Und im Spiel gibt es auch immer wieder Missionen. Hey, du könntest doch 10 Menschen am Strand fressen oder hey, schwimm doch mal in den See und friss dich dort satt und so weiter und so weiter.
Okay, aber eine Frage drängt sich da jetzt zwangsläufig auf. Warum? Also geht es jetzt einfach nur darum, irgendwie zu fressen oder gibt es irgendwie eine Story oder sowas?
Es gibt tatsächlich so eine Art Rahmenhandlung. Also Maneater tut ein bisschen so, als wäre es eine Hai-Dokumentation. Also es gibt im Spiel einen Sprecher, so eine Art Stimme aus dem Off, der ganz viele Aktionen kommentiert. Meist macht er das so ein bisschen augenzwinkernd oder schnippisch.
Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist.
Da sind auch ganz viele Anspielungen auf die Popkultur mit drin, aber er erzählt auch einfach ganz viel dummes Zeug. Auf der anderen Seite, es gibt manchmal auch Tipps, zum Beispiel, wenn der Hai schwer verwundet ist.
Der Hai ist schwer verletzt, was ihn zwingt, sein Leben zu überdenken und in der Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen.
Also das ist so der Hinweis, hey, vielleicht spielst du mal ein bisschen anders, das ist zu gefährlich, aber es klingt schon durch, dass ganze Spiel, diese Tierdokumentation, das ist alles nicht so ganz ernst gemeint.
Also schon irgendwie auch eine Art Satire oder eine Hai-Doku, Persiflage zum Beispiel. Sowas,
ja, also Persiflage trifft es echt ganz gut. Und es ist ja auch schon alles komplett unrealistisch. Das geht ja schon los mit diesem Klischee vom blutdürstigen Killer-Hai. Mhm. Ich habe mal in die Statistiken geschaut. Letztes Jahr sind weltweit 2 Menschen bei Hai-Angriffen gestorben. Im Jahr davor waren es 4.
Mhm.
Im Spiel habe ich in den ersten paar Minuten schon 1 Dutzend Menschen oder so gefressen. Also das ist alles Quatsch.
Mhm.
Und dass das Spiel Quatsch ist, das wissen die Entwickler auch. Und das lassen die überall durchscheinen, auch bei diesem Doku-Kommentator.
Der Muskelunge oder Muski ist ein Süßwasserfisch, der häufig in der Region der großen Seen vorkommt. Daher habe ich keine Ahnung, was er hier will.
Also das ist okay. Dieses so, ja, wir haben jetzt auch keine Ahnung, warum der Muskifisch hier ist. Aber hey, es ist auch ganz egal, es ist auch ganz cool auch so.
Aber das erklärt ja trotzdem nicht, warum der Hai jetzt so viele Menschen frisst, ne?
Nee, das stimmt. Aber dieser Dokumentarfilmer, der filmt nicht nur den Hai, sondern auch Scaly Pete. Scaly Pete, das ist so ein Haudegen, der hat einen wilden roten Bart, Arme wie Oberschenkel, ist so ein Muskelprotz. Und im Spiel ist er ein legendärer Haijäger.
Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten.
Okay. Also Scaly Pete nimmt das mit dem Haiyang ernst.
Ja, sehr ernst. Ich merke das schon.
Also er wird von Anfang an dabei gefilmt, wie er das macht. Und am Anfang fängt er einen riesigen Hai, tötet ihn. Mhm. Und dabei schneidet er einen Haibauch auf und da schlüpft dann ein Babyhai heraus.
Wow.
Ja, also Scaly Pete ist ein fieser Sack. Das ist nicht schön. Und im Spiel gibt es auch viel rotes Pixelblut zu sehen. Das ist alles in so einem Cartoon-Stil, nicht so ganz realistisch. Also da kann zumindest ich das ganz gut ab.
Mhm.
Jedenfalls dieser Babyhai, den da Scaly Pete herausschneidet, das ist unser Held, das ist unsere Spielfigur.
Ah.
Er kann entkommen, springt über Bord und hat jetzt nur noch zum Ziel fressen, wachsen, fressen, wachsen, fressen und am Ende idealerweise Scaly Pete fressen.
Also ist es auch ein Stück weit eine Rachegeschichte, ja?
Ja, genau. Also unser Hai ist auf einem Rachefeldzug. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, finde ich. Aber hey, naja gut, man kann einen fiesen Hai spielen, das ist vielleicht schon originell genug. Und weil Scaly Pete, der ist halt von Anfang an, das ist ein richtiger Drecksack. Also es ist nicht so, dass das irgendwie der Gute ist. Mhm. Also man sieht nach 5 Sekunden an, das ist ein Mistkerl und irgendwie rechtfertigt das auch diesen ganzen Rachefeldzug von dem Hai.
Aber jetzt diese ganzen anderen Menschen, die man da als Hai im Spiel frisst, sind das dann auch alles so Scaly Pete-Typen, also so irgendwie fiese Haijäger und sowas?
Mhm. Naja, es gibt im Spiel noch mehr Haijäger, aber die meisten Menschen, die man frisst, das sind stinknormale Fischer, Badegäste, Passanten am Strand und so weiter. Und im Spiel eskaliert das auch ziemlich.
Es ist bekannt, dass Haie Weichtiere, Fische und Robben fressen. Weniger wird behandelt, dass sie auch gern von Angst zehren.
Also der Hai schubst Boote um die Menschen zu fressen. Man kann im hohen Bogen springen, um sich Menschen vom Steg wegzuschnappen. Man kann sie mit der Schwanzflosse weghauen. Man kann auch auf Schiffe springen und dort ein Weilchen rumliegen und die Besatzung fressen. Man kann sogar aus dem Wasser an Land springen, ein paar Meter über den Strand hopsen, um dort die dicken Touristen wegzufressen, die sich da gerade sonnen.
Okay, Realismus, Fragezeichen. Aber naja, gut.
Ja, es ist total überdreht. Und wie in einem Rollenspiel kann man den Hai auch verbessern, damit er zum Beispiel länger an Land überleben kann. Mhm. Oder er bekommt eine Knochenhaut, die ihn schützt und mit der er wie ein Torpedo Boote zerstören kann. Oder er bekommt auch ein neues Gebiss, das elektrische Stöße verteilen kann.
Okay, ich habe schon eher so das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr so in Richtung der weiße Hai, sondern vielleicht so ein bisschen was wie Sharknado, oder?
Ja, Sharknado ist eigentlich ein guter Vergleich. Also das Spiel ist Quatsch.
Mhm.
Es macht aber auch Spaß und ich will auch immer irgendwie weiterspielen und schauen, was als nächstes für Blödsinn da auf mich zukommt. Auf der anderen Seite ist halt, ich muss eben auch haufenweise unschuldige Menschen fressen. Mhm. Und das ist sicherlich nicht für jeden was. Aber dass man hier im Game sozusagen der Böse ist, das Monster, dieser Monsterhai und diesen Perspektivenwechsel, den finde ich schon ganz spannend.
Einmal der Böse sein, der böse Hai, der alles frisst, was ihm in die Quere kommt. Und ganz oben auf dem Speiseplan stehen Menschen, auch Unschuldige. Passiert ehrlich gesagt nicht so richtig oft in Computerspielen, oder?
Das stimmt. Also da ist Maneater, dieses High-Action-Rollenspiel schon echt eine Ausnahme. Also Unschuldige fressen, das kommt echt selten vor in Computerspielen. Gerade weil man in Games ja auch meistens der Gute ist oder zumindest für eine gute Sache kämpft. Und gut, bei Maneater ist es nur diese Rachegeschichte eines Tieres oder ja, dieses Monsters, es ist ja kein realistischer Hai, die das alles rechtfertigt. Aber es gibt durchaus noch eine Reihe von anderen Spielen, in denen man als Spieler oder Spielerin Dinge tut, die moralisch, ja, also zumindest ein Graubereich sind.
Also klar, es gibt ja haufenweise irgendwie Actionspiele, in denen man seine Gegner erschießen muss, so, ne?
Ja, genau. Also meistens wird das im Spiel gar nicht hinterfragt. Das sind dann böse Außerirdische, Zombies, Nazi-Soldaten, Orks, alles so Gruppen, bei denen man jetzt nicht über lange überlegen soll, ob ich die jetzt vielleicht besser verschonen sollte oder nicht. Also das sind so ganz, ganz klare Feindbilder. Andererseits, es gibt ja auch Spiele so wie die Uncharted-Reihe. Da spielt man Nathan Drake, das ist eine Art moderner Indiana Jones, der immer dem nächsten Schatz hinterherjagt. Und das ist echt ein richtig cooler Typ, so super nett, sympathisch, immer ein Spruch auf den Lippen. Naja, und im Spiel erschießt man halt unzählige von Gegnern, also Dutzende und Hunderte.
Ja.
Weil die wollen ja verhindern, dass Nathan Drake zuerst den Schatz bekommt.
Klar.
Ist jetzt als Rechtfertigung vielleicht ein bisschen dünn.
Ja.
Im Spiel selbst denkt man auch gar nicht so darüber nach. Also ich jedenfalls nicht. Ich hab's halt gemacht. Und das ist tatsächlich auch ganz normal, sagt die Psychologin Jessica Cartmann aus Tübingen.
Es ist ja so, dass du sehr oft in Spielen tötest, aber damit nicht automatisch mit dem Bösen identifiziert bist, sondern dass du oft in eine Identifikation mit einer Heldenfigur zum Beispiel machst, in der du dann das Böse töten musst, in Anführungszeichen, damit das Gute siegen kann. Also da sind ja auch ganz unterschiedliche Abstufungen von Böse sein.
Ja, und bei Nathan Drake sind die Bösen halt die anderen Schatzjäger und deren Söldner und Handlanger und Helfer. Und darum ist das in der Spiellogik schon irgendwie okay und wird leider im Spiel auch so gar nicht hinterfragt.
Ja, und in Uncharted hat man auch gar keine andere Wahl, oder?
Nee, also wenn du das Game durchspielen willst, musst du die meisten Gegner halt ausschalten. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Da finde ich Spiele, also ich persönlich finde Spiele spannender, bei denen ich dann die Wahl habe, ob ich jetzt gut sein will oder vielleicht doch böse sein will. Gibt es auch ein paar Beispiele.
Ja.
Tropico zum Beispiel.
Ja,
das klingt schon nach guter Laune.
Ja, also, auf jeden Fall.
Es geht in die Karibik. Man schlüpft in die Rolle eines Inselstaat-Diktators.
Ja, gute Laune.
Der kann der absolute Saubermann sein. Ein strahlender Politiker, der sich um sein Volk kümmert. Und hintenrum kann er auch absolut egoistisch sein und korrupt, also Bevölkerungsgruppen unterdrücken, ein fettes Schwarzgeldkonto aufbauen, also moralisch gesehen schon böse sein und so weiter. Ich kann aber auch ganz direkt ein richtig, richtig übler Kerl sein und eine Militärdiktatur errichten, politische Gegner in den Knast sperren, Menschen verschwinden lassen und so weiter. Das ist alles ein bisschen satirisch in dem Spiel, aber man kann echt böse sein. Wenn ich das mache, dann sagt das über mich als Menschen, also als Spieler, an sich aber gar nicht so viel aus, sagt Jessica Cartmann.
Das muss nicht heißen, ich bin deswegen eigentlich böse, aber es ist ein Thema, das mich beschäftigt. Wann bin ich böse? Darf ich überhaupt böse sein? Diese gut-böse Thematik finden wir ja auch ganz viel in irgendwelchen Märchen zum Beispiel. Und Märchen sagen ja auch immer ganz viel über das Menschsein an sich aus.
Also so gesehen ist es auch irgendwie was Menschliches, sich mit dieser bösen Seite im Spiel zu beschäftigen.
Macht es denn mehr Spaß, der Böse zu sein?
Ja, also wie gesagt, meistens ist man im Videospiel der Gute, der strahlende Held. Aber dieser Perspektivwechsel, mal der Böse sein, ist halt auch noch ein bisschen spannender. Und das geht halt nur im Medium Computerspiel.
Das ist ja was, was wir im Alltag normalerweise eher selten tun und das ja auch mit diesem Reiz des Verbotenen in irgendeiner Form behaftet ist. Und hier können wir im Spiel eben ohne Konsequenzen in der Realität einfach mal böse sein. Und das nutzen wir natürlich auch gerne mal aus, uns also quasi probehalber mit dem Bösen zu identifizieren.
Ja, das ist dann auch so tiefenpsychologisch, sagt Jessica Cartmann. Wir alle haben halt so Persönlichkeitsteile in uns, die dunkel sind und verdrängt werden. Aber im Spiel kann man diese dunkle Seite ein klein wenig erkunden und so ein bisschen mit ihr herumexperimentieren. Und ja, dafür braucht es nicht einmal Spiele wie Tropico oder Maneater, in denen man explizit böse sein kann oder in denen das in irgendeiner Form Thema ist. Es gibt auch Spiele wie die Sims zum Beispiel.
Würde ich jetzt als erstes gar nicht mal mit böse in Verbindung bringen, weil es ist alles schön bunt in dieser Welt und es ist ja eigentlich so eine Art, naja, Gesellschafts- oder Lebenssimulation sowas, ne?
Ja, genau. Man baut da sein Häuschen auf, setzt da Spielfiguren rein, eine Familiensimulation, wenn man so will, oder eine Art Puppenhaus. aber da kann man echt fiese Sachen machen. Man kann zum Beispiel in seinem Häuschen oder im Garten ein Swimmingpool bauen, dort eine Spielfigur reinspringen lassen und dann einfach mal die Leiter abbauen.
Ernsthaft?
Und die kann dann da nicht mehr rausklettern.
Und die ertrinkt dann, oder wie?
Ja, irgendwann ertrinkt die, wenn die erschöpft ist.
Auf die Idee muss halt auch erstmal kommen, ja?
Ja, aber Spieler kommen auch solche Ideen. Ja. Oder du kannst auch ein Zimmer bauen, in dem es zum Beispiel nur eine Kaffeemaschine gibt. Und dann setzt du 5 durstige Sims da rein.
Mhm.
Dann machst du die Tür weg, also ist im Grunde ein Gefängnis. Die Sims sind gefangen, die können nichts anderes machen, als Kaffee zu trinken. Und dann gibt es halt auch kein Klo in diesem Zimmer. Und dann wird es halt auch richtig hässlich da.
Okay, da musst du aber, glaube ich, schon auch wirklich irgendwie eine bisschen sadistische Ader haben. Ne? Dann kann das also quasi wirklich sowas wie eine Foltersimulation werden. Ja?
Kann man absolut so drehen, wenn man möchte. Und all diese Möglichkeiten, die waren vom Spieleentwickler, die waren so nie gedacht. Also das Spiel will überhaupt nicht böse sein, kein bisschen. Aber Spielerinnen und Spieler, die experimentieren auch einfach gern, sagt Jessica Kartenmann.
Ich glaube, da ist es tatsächlich das Grenzen austesten und ein Stück weit das Beobachten, was passiert denn dann? Also was passiert mit meiner Figur und was lässt das Spiel zu? Ich denke, das ist dann ganz wichtige Motivation. Und vielleicht auch manchmal ein Stück Voyeurismus, das will ich nicht ausschließen.
Ja, das gehört wohl dazu, Voyeurismus, ein bisschen gucken, was passiert. Und das ist auch so ein bisschen das, was für mich den Reiz an Maneater, diesem Haispiel, ausmacht. Dieser umgekehrte Horrorfilm. Also ich bin das Monster, ich terrorisiere die Menschen am Strand und ich will einfach mal herausfinden, wie sich das anfühlt, so eine unaufhaltsame Killermaschine zu sein und zuschauen, wie ich ein Opfer nach dem anderen wegschnappe. Und das Schöne ist ja, wenn ich genug gesehen habe, genügend Pixelblut und das Maß am Bösesein voll ist, ja, dann mache ich halt einfach irgendwann wieder aus.
Und das geht bei Videospielen ja eigentlich immer ganz schnell, ne? Das High-Action-Rollenspiel Maneater, das ist letzten Freitag erschienen, gibt's für den PC im Epic Store und auch für die PlayStation und für die Xbox und kostet knapp 40 Euro. Und falls ihr euch das gefragt haben solltet, es ist zugelassen ab 16 Jahren. Thomas Ruscher, Games-Experte aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, hat's gespielt und uns vorgestellt. Danke!
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.